1995 kamen Gerüchte auf, dass der Staat versuchen würde, sich unseres Landes zu bemächtigen. Angeblich war es Brachland, ohne Menschen, nur mit Tieren. Ende 1996 begann die Militäroperation Genesis, befehligt von General Rito Alejo del Rio von der 17. Heeresbrigade. Am 20. Dezember 1996 kam es zum ersten Massaker in der Kreisstadt Rio Sucio.
Bioenergie aus Kolumbien. Wie aus Kraftstoff Zündstoff wird. Eine Hördokumentation des Jena Internationalen Studierendenkreises.
Mindestens um 2 Grad Celsius wird die durchschnittliche Jahrestemperatur bis 2050 weltweit steigen. Flutkatastrophen haben bereits zugenommen, ebenso wie Dürreperioden, Hurricanes und Lawinen. Der Klimawandel ist schon lange kein Szenario mehr und eigentlich zweifelt niemand mehr ernsthaft daran, dass der Mensch diese Entwicklung mit zu verantworten hat. Selbst wenn sofort sämtliche Treibhausgasemissionen auf Null sinken würden, wäre die Erderwärmung nicht aufzuhalten. Spätestens seitdem es der Klimawandel regelmäßig auf die Titelseiten großer Tageszeitungen geschafft hat, wird der Ruf nach erneuerbaren Energien lauter, auch in Deutschland. Neue Formen der Energiegewinnung haben Hochkonjunktur. Windkrafträder verteilen sich über Deutschland, Solarzellen blitzen von den Dächern, Erdwärmekraftwerke bohren sich in die Tiefe. Am Atomausstieg wird trotz erheblicher Kritik festgehalten und der leuchtend gelbe Raps auf unseren Äckern wird zu Biodiesel verarbeitet.
Die Ölpalme Elais guineensis gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Palmenarten. Ursprünglich in Afrika beheimatet, wird sie inzwischen auch im tropischen Südamerika und in Südostasien kultiviert. Die bis zu 30 Meter hohe Palme produziert Fruchtstände mit einem Gewicht von bis zu 50 Kilogramm, die mehrere tausend Früchte enthalten. Das orangenfarbene Fruchtfleisch liefert das wirtschaftlich interessante Palmöl. Bis zu 10.000 Liter Palmöl kann pro Hektar und Jahr aus Ölpalmen gewonnen werden. Der in Deutschland kultivierte Raps kommt dagegen lediglich auf einen Ertrag von ca. 1300 Litern pro Hektar.
Wir sind afrokolumbianische Bauerngemeinden und haben im Pazifik-Department Chocó gelebt, in der Gegend am Unterlauf des Rito Atrato. Wir hatten ein würdiges, ruhiges und friedliches Leben, bis 1982 die Armee eine Basis einrichtete und Studien über unser Land angestellt wurden. Die Armee sagte damals, sie würde auf unserem Land bleiben, bis sie die Guerilla vertrieben habe. Aber das war eine Ausrede. Es ging um die Erforschung unserer Ressourcen. 1995 kamen Gerüchte auf, dass der Staat versuchen würde, sich unseres Landes zu bemächtigen. Ein Jahr später begann die Operation Genesis.
Die Landnahme zur Ölpalmproduktion in Kolumbien begann 1997 mit der Operation Genesis. Die kolumbianische Armee drang gewaltsam in das Territorium der Gemeinden nahe des Rio Atrato ein. Dort vertrieb sie die Menschen von den Feldern und den Dörfern und drohte mit dem baldigen Erscheinen der Paramilitärs. Diese würden jeden umbringen, der noch im Ort wäre. Die meisten Bewohner flohen, doch einige versteckten sich unweit des Dorfes. Wenige Tage später folgten die Paramilitärs und es kam zum ersten Massaker der Operation Genesis am 20. Dezember 1996 in der Kreisstadt Rio Sucio. Christiane Schwarz vom Verein Colco Menschenrechte für Kolumbien beschreibt das Vorgehen.
Zwei Tage später kamen dann vom Landweg paramilitärische Kräfte dorthin und haben zum Beispiel in einem Dorf die ganze Dorfgemeinschaft zusammengerufen auf dem Dorfplatz, haben vor den Augen aller einem Jugendlichen die Arme und Beine abgehackt und dann auch den Kopf, haben damit Fußball gespielt. Das ganze Dorf musste da anwesend sein und sich das mit anschauen. Und dann wurde den Bewohnern gesagt, sie haben so und so viel Zeit, die Region zu verlassen, ansonsten würde ihnen das Gleiche passieren. Daraufhin sind wirklich Tausende von Personen aus der Region geflohen.
Biokraftstoffe, das sind flüssige Bioenergieträger, die im Verkehr sowie zur Stromgewinnung eingesetzt werden können. Weltweit überwiegt aus Vergärung gewonnener Alkohol als Benzinersatz. In Deutschland spielt Alkohol als Kraftstoff jedoch kaum eine Rolle. Dafür stellt Biodiesel aus Rapsöl allein fast 4% des deutschen Kraftstoffbedarfs bereit. Der gute Ruf, den Biodiesel genießt, stammt vor allem aus seiner positiven Klimabilanz. Das bedeutet, dass die zu Biodiesel verarbeitete Pflanze beim Wachsen genauso viel CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, wie sie später als Kraftstoff wieder ausstößt. Damit ist sie CO2 oder klimaneutral. Auf den ersten Blick gibt es daran nichts auszusetzen. Berücksichtigt man jedoch alle Prozesse, von der Auszahl bis zur Zapfsäule, verliert die Rechnung ihren Charme. So entsteht zum Beispiel Lachgas bei der Düngung. Dieses ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Nach dem Umweltbundesamt in Dessau hat Biodiesel aus Raps in seiner Klimabilanz lediglich geringfügige Vorteile im Vergleich zu Diesel. Über Biogas beispielsweise kann mit der verfügbaren Fläche weitaus mehr CO2 eingespart werden als durch Biodiesel. Für Kraftstoffe, so die Stimmen von Kritikern, ist unsere Biomasse schlichtweg zu schade.
Entlang der Pazifikküste erstreckt sich der Chocó. Ein dichtes Urwaldgebiet, das sich von der Grenze nach Panama etwa 350 Kilometer entlang der Pazifikküste in den Süden ausdehnt. Der Urwald wird von Flüssen durchzogen, die in den nahegelegenen Anden entspringen. Straßen gibt es keine. Die Flüsse bilden die Lebensadern des Chocó. Sie bieten die Möglichkeit, das Gebiet mit Booten zu durchqueren. Im Südwesten entspringt der größte Fluss des Chocó, der Atrato. Die Bevölkerung des Chocó ist überwiegend afrokolumbianisch. Die 400.000 Einwohner leben weitestgehend von Subsistenzlandwirtschaft, Fischerei, Bergbau und dem Verkauf von Holz und Land. Die Flüsse sind äußerst fischreich und bei dem tropischen Klima gedeihen verschiedene Kulturpflanzen geradezu ideal.
No me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena.
Im Bereich der Biokraftstoffe setzt Kolumbien auf Ölpalmen, da diese in tropischen Gebieten besonders gut gedeihen und die höchsten Hektarerträge von Pflanzenöl aufweisen. 80% der kolumbianischen Exporte gehen nach Europa. Dann.
Abgesehen davon, dass Biodiesel ökologisch wenig sinnvoll ist, ist das Hauptproblem, dass in Deutschland nicht ausreichend landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung steht, um mit Biodiesel nennenswerten Klimaschutz zu betreiben. Der Umfang der nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche ist recht begrenzt, sodass nach Angaben des Umweltbundesamtes lediglich ein Anteil in Höhe von maximal 6% des deutschen Dieselkraftstoffverbrauchs ersetzbar sein dürfte.
Stefan Suhner, Vorstand der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, schildert das Problem folgendermaßen.
Aber es ist ganz allgemein gesprochen eine Illusion zu glauben, dass man das Erdöl zu einem wesentlichen Teil durch biologische oder nachwachsende Treibstoffe, Kraftstoffe ersetzen kann. Es wird derartige Flächen benötigen, um die notwendigen Mengen herzustellen, dass der ganze Biotreibstoffboom eine Illusion ist. Es geht eigentlich nichts über Energiesparen.
Die Armee vertrieb mit Zuhilfenahme der Paramilitärs die Bauern von ihrem Land. Unter welchem Vorwand? Die Guerilla in die Flucht zu schlagen. Dazu würde die Armee 2 Wochen brauchen, sagte sie. Danach könnten die Leute zurückkehren. Die Armee sagte, passt gut auf, Leute, denn jetzt kommen die Mucha Cabezas, die, die euch die Gurgel durchschneiden. So sagte es die Armee selbst. Jetzt kommen die Mucha Cabezas und es ist aus mit euch. Lasst euer Land liegen und geht woanders hin. Wir tun euch nichts, aber die anderen, die bringen euch um. Jeden, den sie zu fassen bekommen, bringen sie um.
Mit dem Argument, die dort seit Jahren bestehende Guerilla zu bekämpfen, wird im Chocó Land für neue Ölpalmplantagen erschlossen. Land erschließen bedeutet einerseits, dass Urwald gerodet werden muss. Andererseits heißt dies aber auch, dass bereits von der lokalen Bevölkerung genutztes Land enteignet wird.
Neben Biodiesel gewinnen Pflanzenöle zunehmend als Strom- und Wärmeerzeuger an Bedeutung. Dabei werden in sogenannten Blockheizkraftwerken Pflanzenöle zum Antrieb von Turbinen verwendet, über die Strom erzeugt und Wasser erhitzt wird. Ähnlich wie bei Biodiesel im Verkehr werden hier die Argumente der CO2-Neutralität und die Loslösung von fossilen Energieträgern angebracht. Beide Argumente hinken. Pflanzenöle als Bioenergieträger sind meist weder klimaneutral noch lösen sie Abhängigkeiten. Denn durch die Notwendigkeit von Pflanzenölimporten entstehen neue Abhängigkeiten. Flo Florian Siegert, Professor für Erdbeobachtung und Umweltmonitoring, hat anhand von Satellitenaufnahmen von Indonesien und Malaysia nachweisen können, dass fast überall dort, wo die Bilder seit 1990 Waldbrände dokumentiert haben, heute Palmölplantagen stehen. Durch das Abbrennen des Regenwaldes wird ein Vieltausendfaches an CO2 freigesetzt als das, was wir dann in der Folge durch Palmölverbrauch einsparen können, so der Professor am Biogeocenter der Ludwig-Maximilian-Universität München. Es ist selbst für das Umweltministerium nichts Neues mehr. Durch Pflanzenölimporte wird Regenwald vernichtet, da Soja- oder Ölpalmplantagen riesige Flächen benötigen. Ständig wird neue Anbaufläche zur Palmölproduktion gesucht, geschaffen und bepflanzt. Der deutsche Bioenergieboom führt daher zweifellos zu einer fragwürdigen Erhöhung der Palmölproduktion in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Drei Tage später kamen die Paramilitärs. Und die Leute vom Dorf, die ja schon die Soldaten kannten, wurden sich gewahr, dass sie sich mit den Trupps der Paramilitärs vermengt hatten. Es wurde aus der Luft bombardiert. Die Armee rückte zu Land vor. Tage später kamen die Paramilitärs in die Gemeinden und ermordeten die Menschen.
Armee und Paramilitär gingen während der staatlichen Operation Genesis in den Dörfern des Choco meist mit derselben Taktik vor. Zuerst schüchterte die Armee mit Flugzeugen, Hubschraubern und Bomben die Bevölkerung ein und zerstörte Hütten und Häuser, in denen sie die Guerilla vermutete. Den Bewohnern legte man nahe, möglichst schnell zu verschwinden. Das nachfolgende Paramilitär, das sich oft mit Soldaten der Armee mischte, wählte seine eigene Methode, um den Forderungen der Armee Nachdruck zu verleihen.
Zum Beispiel Schwäbisch Hall. Das dortige Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Schwäbisch Hall gilt mit einer Leistung von 5 Megawatt als das größte Baden-Württembergs. Umweltverbände kritisieren das Kraftwerk, da pro Jahr 7500 Tonnen Palmöl verbrannt werden. Für die dafür notwendigen Ölpalmenplantagen würden Urwälder gerodet. Ursprünglich sollte Rapsöl zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Extrem steigende Nachfrage und die dadurch steigenden Preise für Pflanzenöl zwingen die Stadtwerke zum Einsatz von billigerem Palmöl, so Geschäftsführer Johannes van Bergen.
Nirgends wird skrupelloser, gewalttätiger und radikaler Fläche für Ölpalmen geschaffen als in Kolumbien. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen belegt das südamerikanische Land zwischen Karibik, Amazonas und Pazifik den dritten Platz auf der Liste der meisten Binnenflüchtlinge.
Zwar ist die Region Choco seit der Kolonialisierung oft Schauplatz blutiger Ereignisse gewesen, doch mit der Landaneignung zur industriell-landwirtschaftlichen Nutzung erreicht der Zustand eine neue Form der Gewalt, der durch die Zusammenarbeit von Militär und Paramilitär gekennzeichnet ist.
Zum Beispiel Biodiesel. Biodiesel aus Rapsöl hat bisher einen Marktanteil von etwa 85-90% am EU-Biodieselverbrauch. Der europäische Ölmühlenverband Fediol rechnet mit einem 20-prozentigen Marktanteil für importierten Palmöl-Biodiesel. Die Einfuhr von Pflanzenölen zur Biodieselgewinnung nach Deutschland stieg von 2004 zu 2005 um 31%. Bei solch einer Wachstumsrate wird inzwischen von einem Biomasse-Boom gesprochen.
Die illegale Landaneignung zur industriellen Nutzung ist in Kolumbien nicht neu. Nirgends jedoch wurde Land so systematisch und gewalttätig angeeignet wie im Choco. Nachweislich wird Palmöl, welches von illegal geschaffenen Plantagen stammt, in Europa zur Biodieselproduktion verwendet. Jeder verkaufte Liter Biodiesel dreht die Spirale der Gewalt ein Stück weiter. Biodiesel als Erfolgsrezept? Es bleibt eine Frage des Betrachters.
diesem Tag an sah man immer wieder Menschenkörper vorbeischwimmen. Man sah Arme, nur den Kopf, alles schwamm vorbei. Nur der Rumpf. Man sah auch Körper, die einen zertrümmerten Kopf hatten. Dabei bekam man es mit der Angst zu tun. Die Kinder hatten dauernd Durchfall, denn es regnete fast nicht und notgedrungen musste man von diesem Wasser schöpfen. Wir flüchteten nach Pavarandor, einer etwa 70 Kilometer flussaufwärts liegenden Gemeinde.
Bisher gemachte Erfahrungen mit großflächigen Palmölplantagen zeigen, dass das ökologische Gleichgewicht durch die Bepflanzung nicht zwangsläufig negativ beeinflusst werden muss. Ölpalmplantagen, die nicht auf ehemaligem Urwald, sondern auf geeigneten Brachflächen gepflanzt werden, können durchaus sinnvolle sozioökonomische und zum Teil auch positive ökologische Effekte hervorbringen. Daher ist eine pauschale Absage an Biokraftstoffe zu kurz gegriffen. Werden Ölpalmen jedoch auf Urwaldfläche angebaut, sind die Folgen nahezu irreversibel. Tropische Böden sind relativ nährstoffarm. Die Vegetation kann nur durch ein sensibles, über Jahrhunderte entwickeltes Zusammenspiel der Bäume und der bodenbedeckenden Pilzschicht zu ihrer Üppigkeit kommen. Dieses fein austarierte ökologische Gleichgewicht wird durch industrielle Nutzung nicht nur gestört, sondern unwiederbringlich zerstört. Es ging viel Zeit ins Land und wir verharrten in Pavarandor. Nach und nach dämmerte es uns, dass die Militäroperation gar nicht der Guerilla gegolten hatte, sondern dass es erhebliche Investitionen von nationalen und internationalen Firmen für Großprojekte auf unserem Land gab. Als wir merkten, dass über Ölpalmplantagen und den Abbau der Bodenschätze auf unserem Land beraten wurde, beschlossen wir, zügig zurückzukehren. Zum Beispiel Dillingen im Saarland. Bis zum Jahresende 2008 soll dort ein Heizkraftwerk des deutsch-holländischen Unternehmens Renergie entstehen, welches neben Rapsöl importiertes Palm- und Sojaöl als Kraftstoff nutzen wird. 14 Kraftwerkseinheiten sollen bis zu 60 Megawatt Strom erzeugen. Der Standort des Kraftwerks ist auf Pflanzenölimporte ausgerichtet. Direkt auf dem Hafengelände des Saarhafens Dillingen-Saar-Louis können die dafür jährlich benötigten 110.000 Tonnen angeliefert und gelagert werden.
Colombia, Palma, Palma. Colombia, país amplio y diverso, de hermosas regiones, de múltiples culturas, de inmensas riquezas naturales, de gentes amables y trabajadoras. Colombia, país de palmicultores. Bienvenidos a su programa Palmeros en Acción.
Fede Palma, der Dachverband der Ölpalmunternehmer in Kolumbien, glänzt vor allem durch gute Lobbyarbeit und präsentiert sich nach außen als ein ökologisch und sozial verträglicher Verband. Ein guter Bekannter von Fede Palma ist Álvaro Uribe, der konservative Präsident Kolumbiens. Kolumbien ist nach Angaben von Fede Palma der größte Palmölproduzent in Lateinamerika und nach Indonesien, Malaysia und Nigeria der viertgrößte weltweit. Der Anbau hat unterschiedliche Auswirkungen zur Folge. Auch die in den beiden größten Anbauländern Malaysia und Indonesien gemachten Erfahrungen lassen den umweltschonenden Öko-Charme von Biodiesel schwinden. Marianne Klute von der Nichtregierungsorganisation Watch Indonesia berichtet.
Folgen, die Ausweitung der Plantagen haben, die sind also natürlich enorm. In Indonesien ist es in erster Linie die Abholzung des Regenwaldes und da gibt es natürlich auch Beziehungen zu Wasser, zu Überschwemmung und Dürres, und zwar zu beidem. Erst wird der Regenwald abgeholzt und dann werden Drainagekanäle gelegt und diese Drainagekanäle trocknen den Boden aus, sodass wir auf der einen Seite Dürre haben. Der Boden ist aber auch nicht mehr aufnahmefähig und da ist das größere Problem dann, was entsteht, nämlich die Feuer. Und besonders, wenn es bei sich um Torfböden handelt. Auf der anderen Seite haben wir aber in gebirgigen Gegenden Hunderte und Hunderte von Überschwemmungen, auch mit katastrophalen Folgen, weil der Wald für die Anlage von Palmölplantagen in gebirgigen oder in hügeligen Gegenden abgeholzt wurde.
In der Tat ist der Pflanzenölexport, insbesondere für Indonesien und Malaysia, bereits eine sprudelnde Devisenquelle mit steigender Tendenz. In Indonesien sollen demnächst 3,5 Millionen Hektar Fläche zur Palmölproduktion bereitstehen, was mehr als der doppelten Fläche des Bundeslandes Thüringen entspricht. Die Erschließung dieser neuen Flächen geht Hand in Hand mit der Rodung von großen Urwaldgebieten und massenhaften Vertreibungen, sowohl in Indonesien als auch weltweit. Der ökologisch nachhaltige Beigeschmack des Namens Biokraftstoff verschleiert dabei mächtige wirtschaftliche Interessen, die vom Bioenergieboom profitieren. Und er verschleiert die ethisch fragwürdigen Hintergründe.
Ein bisher eher selten beachteter Gesichtspunkt sind entstehende soziale Konflikte, welche ihren Ursprung meistens in der Landfrage haben. Ölpalmplantagen benötigen Raum. Raum, auf dem zum Teil Landbevölkerung auf traditionelle Art und Weise wirtschaftet. Verdrängungen, Vertreibungen und Verschleppungen, wie am Beispiel Chokor geschildert, können ohne Zweifel als direkte Folgen der Ausweitung des Palmölanbaus gesehen werden. Doch Kolumbien ist dabei kein Einzelfall. Berichte von ganzen Dörfern, die in Indonesien oder Malaysia umgesiedelt wurden, häufen sich.
Paramilitärs sagen zu den Gemeinden, dass die einzige Entwicklungsmöglichkeit für sie sei, das Ölpalmprojekt zu akzeptieren. Sie sollten auf den Plantagen arbeiten und sich in die Spitzelnetzwerke integrieren, die die Regierung vorgeschlagen hat. Wenn wir das Ölpalmprojekt nicht akzeptieren, hätten wir zwei Optionen. Entweder zu gehen oder zu sterben.
Die Staaten hören auf, Unternehmer zu sein und sind ab jetzt nur Polizisten. Die Präsidenten werden zu Managern fremder Firmen. Die Wirtschaftsminister sind gute Dolmetscher. Die Industriellen werden Importeure. Die Mehrheit hängt immer mehr von dem ab, was die Minderheit im Interesse hat. Die Arbeiter verlieren ihre Arbeit. Die Campesinos verlieren ihre kleinen Landstücke. Die Kinder verlieren ihre Kindheit. Die jungen Leute verlieren die Lust zu glauben. Die alten Leute verlieren ihre Rente. Das Leben ist ein Lotteriespiel. Meinen Sie, die gewinnen? Lateinamerika, Landschaftsbilder von Eduardo Galeano.
Das Paramilitär, eine selbstständige bewaffnete Gruppierung neben der eigentlichen Armee Kolumbiens. Ihr Auftrag nicht klar definiert. Das eine Mal bekämpfen sie die Landbevölkerung oder die Guerilla im Auftrag von Großgrundbesitzern oder Unternehmern, die sich ihres Landes beraubt fühlen oder landwirtschaftliche Anbaufläche zur agroindustriellen Nutzung beanspruchen möchten. Ein anderes Mal kämpfen die Paramilitärs jedoch auch inoffiziell im Auftrag des Staates, um Aktionen durchzuführen, die ein schlechtes Bild auf die staatseigene Armee werfen könnten. Auch dabei geht es überwiegend um Landgewinnung. Die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Guerilla und Armee kann nunmehr auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken. In der Tat finden Gefechte der beiden großen Guerillatruppen FARC und ELN überwiegend mit dem Paramilitär statt, das sich dem Gewaltmonopol des Staates entzieht und seinen eigenen Gesetzen gehorcht. Zentrale Ursache des Konflikts ist dabei die ungleiche Landverteilung. Stefan Suhner, Vorstand der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, berichtet:
In Kolumbien gibt es eine historisch ungleiche Landverteilung. Wenige Familien eigentlich besitzen der größte Teil des fruchtbaren Landes, während dem Hunderttausende von Kleinbauern und Siedlern an den Rand der Agrargrenze gedrängt werden. Seit der Kolonialzeit gibt es einen stetigen Konzentrationsprozess. Kleinbauern gehen in den Urwald, roden ein Stück, bauen ein paar Jahre Grundnahrungsmittel an und werden dann von den nachfolgenden Großgrundbesitzern wieder vertrieben.
In den letzten 10 Jahren fielen diesem Krieg mehr als 40.000 Menschen zum Opfer. Zahlreiche Versuche in Kolumbien, einen Friedensprozess in Gang zu bringen, scheiterten. Zu viele profitieren von diesem Konflikt. Für die Paramilitärs stellt er regelrecht eine Existenzgrundlage dar. Christiane Schwarz berichtet über die Paramilitärs.
Die paramilitärischen Gruppen sind hauptsächlich in den letzten Jahren verantwortlich gewesen für Vertreibungen, auch für massive Vertreibungen, vielfach und oft dokumentiert und gut dokumentiert in Zusammenarbeit mit den staatlichen Sicherheitskräften. Insbesondere an der Pazifikküste Kolumbiens im Bundesstaat Chocó wurden seit 1997 ganze Gemeinschaften vertrieben, in der sogenannten Operation Genesis.
Neben Guerilla und Paramilitär hat vor allem die Drogenmafia Interesse an Landbesitz, da sie Land zum Anbau, Vertrieb und zur Weiterverarbeitung von Koka zu Kokain benötigt. Selten treten Drogenhändler allein auf. Oft sind sie als Geldquelle in den Wirren des Konflikts mit Paramilitär, der Armee, Politikern oder der Guerilla verwoben. So verschieden die Gruppen in ihren Zielen auch sein mögen, an einem sind sie alle interessiert: an der Kontrolle über das Land. Man geht heute davon aus, dass etwa 3 bis 6 Millionen Hektar Land durch Paramilitär und Drogenhändler illegal in Besitz genommen wurden. Doch auch unter strategischen Gesichtspunkten kann der Palmölanbau instrumentalisiert werden und lässt den Biodieselboom in einem anderen Licht erscheinen. Stefan Suhner gibt dazu einen Einblick.
Man kann sagen, dass die Ölpalme als eines der am meisten geförderten Produkte der Landwirtschaft in Kolumbien sehr, sehr eng in dieses Modell der Entwicklung, wie sie Uribe vorantreibt, eingebettet ist. Es ist keine Entwicklung, die der ganzen Bevölkerung zugutekommt, sondern dient eigentlich wenigen Partikularinteressen. Es ist sicher teilweise ein konkretes wirtschaftliches Interesse. Man hofft, dass der Nachfrageboom an pflanzlichen Ölen anhält. Dies insbesondere mit der Förderung von Biodiesel, gerade auch in der Europäischen Union. Andererseits wird aber die Palme auch als Wundermittel für sämtliche Probleme Kolumbiens präsentiert. So soll sie zum Beispiel die Coca ersetzen, sie soll die Armut überwinden helfen und was eigentlich aus unserer Sicht sehr bedenklich ist, sie ist letztendlich Teil einer eigentlich Aufstandsbekämpfungspolitik, weil mit der Ölpalme auch die soziale und territoriale Kontrolle über ganze Gebiete gewonnen werden soll. Wenn man sich die Landkarte Kolumbiens vorstellt, sieht man eigentlich, dass östlich der Andenkette Richtung Amazonas-Tiefland und östlich Ebenen, die Llanos, ein richtiger Gürtel von Ölpalme geplant wird. Mit dem eigentlich, kann man sagen, die Guerilla, die vor allem in den Amazonasgebieten noch aktiv ist, der Zugang zu den dichter besiedelten Gebieten in den Anden und nicht zuletzt die Hauptstadt Bogota abgeschirmt werden soll. Musik.
Globalisierung, das ist ein Stichwort, das uns in den letzten Jahren immer häufiger begegnet. Und es ist auch ein Stichwort, das bei vielen Menschen Sorge und Angst erweckt. Kann Politik überhaupt noch etwas gestalten in Zeiten, wo der Wettbewerb härter geworden ist?
Mit Erfolg hat Bundeskanzlerin Merkel die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einen Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch von 20% bis 2020 verpflichten können. Biokraftstoffe sollen bis dahin 10% des europäischen Kraftstoffverbrauchs ausmachen. Mit dem Inkrafttreten des Biokraftstoffquotengesetzes zum Jahreswechsel 06/07 hat Deutschland gute Vorarbeit geleistet. Bis zum Jahr 2010 soll der Anteil der Biokraftstoffe auf 6,75% steigen.
Dem von der EU anvisierten Ziel haben sich die kolumbianischen Ölpalmpflanzer angepasst. Auf den Internetseiten des Ölpalmverbandes Fedepalma ist zu erfahren, wie sich die Landwirte die Entwicklung der agroindustriellen Nutzung vorstellen. Vision 2020 heißt der ehrgeizige Plan der Ölpalmpflanzer. Eine Vision, die mit den Plänen der EU nahezu deckungsgleich ist.
El sector de la palmicultura colombiano durante 1999 y 2000 definió su visión de futuro 2020.
Die kolumbianische Palmölindustrie hat zwischen 1999 und 2000 ihre Vision für das Jahr 2020 ausgearbeitet.
La visión se definió como sigue.
Um diese Vision zu erreichen, bedarf es gemeinsamer wirtschaftlicher Aktivitäten und der Staat hat Maßnahmen des öffentlichen Interesses durchzuführen. Die Vision beinhaltet Folgendes: Eine Versiebenfachung der Produktion von 500.000 Tonnen im Jahr 1999 auf nahezu 3,5 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
Crecer el área sembrada de 170.000 hectáreas.
Eine Zunahme der Produktivität von 3,9 Tonnen pro Hektar im Jahr 1999 auf 5,5 Tonnen.
Teniendo en cuenta que en Colombia
ein Wachstum der Ölexporte von 24% der nationalen Produktion im Jahr 2001 auf 78% im Jahr 2020.
Wollen nicht auf den Ölpalmplantagen arbeiten. Wir würden uns damit selbst das Messer an den Hals legen. Das ist ein illegales und schmutziges Geschäft. Es ist mit dem Blut von Campesinos getränkt. Auf den Ölpalmplantagen zu arbeiten bedeutet eine Demütigung. Für uns heißt es, versklavt zu werden und die Freiheit zu verlieren.
Gegenwärtig gibt es in Kolumbien 300.000 Hektar Ölpalmen, davon allein 30.000 Hektar im Chocó, einem recht jungen und kleinen Anbaugebiet. Nach den Plänen von Fedepalma soll die Anbaufläche bis 2020 auf 743.000 Hektar steigen, was mehr als eine Vervierfachung bedeutet. Die afrokolumbianischen Gemeinden des Chocó werden demnach vom europäischen Biodieseldurst regelrecht überrollt. Warum? Weil ihr Land die Anbaufläche liefert, welche die europäischen Biotanks mit Kraftstoff füllt. Stefan Bringezu vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie hebt den Flächenbedarf des europäischen Verbrauchs an Biokraftstoffen als Weltmaßstab an und kommt zu folgendem Ergebnis.
Würde jetzt die ganze Welt nach unserem Muster wirtschaften und auch so viel Biokraftstoffe einsetzen wie wir pro Kopf und damit auch den gleichen globalen Flächenbedarf haben, hieße das, dass um das Jahr 2030 herum, dass wir weltweit eigentlich gar keine natürlichen Grasländer und Savannen mehr hätten, denn die würden alle dazu dienen, um entsprechend Zuckerrohr oder Mais oder vergleichbare Energiepflanzen zu produzieren, aus denen wieder Pflanzenkraftstoffe produziert werden. Das heißt, wir hätten eigentlich natürliche Ökosysteme in industrielle Agrarflächen umgewandelt. Dann gäbe es rein rechnerisch gesehen Solche Flächen wie Serengeti oder Savannen in Südamerika beispielsweise gäbe es dann von der Größenordnung nicht mehr.
Busquemos que cada uno de nuestros países rápidamente tenga operando un proyecto de energía alternativa. Todos nuestros países tienen óptimas condiciones para producir energía de fuentes biológicas y pienso que con la ayuda de los bancos multilaterales aquí lo podemos lograr.
Der konservative kolumbianische Präsident Álvaro Uribe ist einer der wenigen Freunde des US-Präsidenten George W. Bush in Lateinamerika. Zur Bekämpfung des Drogenhandels und der Guerilla sowie zur infrastrukturellen Entwicklung ländlicher Gebiete verständigten sich die Staatsoberhäupter auf den 7 Milliarden Dollar schweren Plan Colombia. Dieser Plan ist ein durch die Vereinigten Staaten finanziertes Entwicklungsprogramm, dessen Ursprung in der Bekämpfung des Drogenkonsums in den USA liegt und das Kokainproblem im Keim zu ersticken versucht, im Haupterzeugerland Kolumbien.
Die EU ist noch vor der Volksrepublik China der größte Pflanzenölimporteur. Deutschland nimmt dabei mit einem Anteil von 50% den Spitzenplatz ein. Der deutsche Durst nach Bioenergie ist damit direkt mit den ökologischen und sozialen Folgen im Chocó, Kolumbien und der ganzen Welt verbunden. Es reicht nicht aus, die Ursache für Vertreibungen und Massaker im Chocó alleine in den Wirren des kolumbianischen Bürgerkriegs zu suchen. Schließlich ist ja gerade die Pointe der Globalisierung, dass Denken in geschlossenen Gesellschaften zunehmend unbrauchbar wird. Durch unsere Nachfrage nach Pflanzenölen aus Kolumbien wird ein Konflikt aufrechterhalten, der ungerechte Macht- und Landverteilung fördert, Vertreibung antreibt und Monokulturen und Profiten gegenüber der Biodiversität den Vorzug gibt. So kann aus Kraftstoff Zündstoff werden.
Weil uns das Recht verweigert wird, unsere Kultur und unser Leben zu genießen, entwickeln und weiterzugeben, sagen wir, dass wir einem langsamen Prozess des Todes unserer Völker und Kulturen unterworfen sind. Dies beinhaltet eine extreme und massive Verletzung der Menschenrechte, insbesondere in diesem Krieg, bei dem es darum geht, uns unser Territorium und Naturreichtümer zu entreißen. Wir erfahren eine Gewalt, die neue Formen annimmt und immer heftiger wird. Es gibt einen Versuch, die Gesetze, die zu unserem Schutz da sind, zu reformieren und damit denen, die uns unterdrücken, den Weg frei zu machen.
Die ökologischen und sozialen Auseinandersetzungen um Bioenergieplantagen lassen Auseinandersetzungen um Windenergie, wie wir sie heute in Deutschland haben, als lächerliche Luxusprobleme eines reichen Landes erscheinen. Denn für viele Kleinbauern in Kolumbien und anderswo im Süden wird es ja nicht um eine Landschaftsästhetik gehen, sondern ums Überleben.
Que estimule más y más proyectos de esa naturaleza. Todos nuestros países tienen óptimas condiciones para producir energía de biológica. Y pienso que con la ayuda de los bancos multilaterales aquí, la naturaleza de la
Schließlich befindet sich der Sitz der Macht in den Köpfen der Menschen.
Bioenergie aus Kolumbien. Wie aus Kraftstoff Zündstoff wird. Eine Hördokumentation des Jenaer Internationalen Studierendenkreises. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Sprecherinnen Antje Hoppert, Judith Rau, Jan Walter und Sebastian Kratz. Bei unseren Interviewpartnern Christiane Schwarz von Kolko, Marianne Klute von Watch Indonesia, Stefan Suhner von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, Stefan Bringezu vom Wuppertal-Institut und Alvaro Uribe von einer mysteriösen kolumbianischen Einrichtung. Ganz herzlich sei auch unseren Musikern Klaus Hutschenreuter und Jesus Fernandes gedankt. Sowie der technischen Hilfe des offenen Kanals Jena und dem Multimediazentrum der Friedrich-Schiller-Universität sowie der tschechischen Unterstützung von Manja Slečner. Alle nicht namentlich genannten Unterstützerinnen und Zuarbeiter dürfen sich mit einem liebevollen Danke angesprochen fühlen. Es una chimba. Dies ist eine Copyleft-Produktion. Die nicht kommerzielle Nutzung ist nicht nur erlaubt, sondern durchaus erwünscht. Gewidmet ist diese Hördokumentation den afro-kolumbianischen Gemeinden des Rio Atrato.